Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schutzraum-Podcasts. Kinder und Jugendliche wachsen heute wie selbstverständlich digital auf. Digitale Medien sind damit fester Bestandteil von Sozialisation, Kommunikation und Identitätsentwicklung. Die Frage, ob das alles wirklich so toll ist, versuchen wir heute mal ein bisschen besser zu beleuchten. Denn gleichzeitig zeigt die Entwicklungsforschung, zentrale Funktionen wie Impulskontrolle, Emotionsregulation und vorausschauendes Entscheiden entwickeln sich über die gesamte Adoleszenz hinweg weiter. Das bedeutet, dass digitale Medien auf ein Gehirn treffen, das sich noch in einer sensiblen Reifungsphase befindet. Was wissen wir wissenschaftlich über Mediennutzung und Gehirnentwicklung? Wo liegen tatsächliche Risiken und welche konkreten Hinweise lassen sich daraus für Eltern und pädagogische Fachkräfte ableiten? Um diese Zusammenhänge besser verstehen zu können, freue ich mich sehr, heute mit einer ausgewiesenen Expertin sprechen zu dürfen. Meine Gästin Dr. Maria Brassel ist promovierte Neurowissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf Entwicklung und Funktion des Gehirns. Maria ist Gründerin von Hirncoach, einem Institut rund um das gesunde Lernen und Stärkung der Hirnentwicklung. Und sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, welche Bedingungen gesundes Aufwachsen fördern und welche Faktoren Entwicklungsprozesse möglicherweise beeinträchtigen können. Maria, ich bin total happy, dass du da bist. Herzlich willkommen und ja, schön, dass du bei uns im Studio bist.
Danke vielmals, ich freue mich auch.
So, ihr hört es, Maria kommt aus der Schweiz und was mich total begeistert. Und wer bist du und was begeistert dich an der Erforschung des Gehirns? Was macht ihr bei Hirncoach? Und direkt noch eine Frage. Gab es einen Moment in deiner Arbeit, der deinen Blick auf Medienkonsum besonders geprägt hat?
Oh, spannend. Soll ich mal anfangen bei...
Ja, bei dir.
Sehr gerne. Also, ich bin wirklich begeistert von unserem Wunderorgan Gehirn in dem Sinne. Es ist das faszinierendste Organ schlechthin, kann man absolut sagen. Wir sind auch, wenn es darum geht, wie funktionieren Tiere oder wir Menschen, dann sieht man auch, da ist vor allem das Gehirn ein bisschen anders. Und es ist einfach ein sehr sensibles Wunderorgan, gerade in der Entwicklung. Und es reagiert tatsächlich, das war also für mich game-changing, es reagiert sogar darauf, wie wir denken. Also es ist nicht nur so, man konnte nachweisen in der Forschung, das Gehirn ändert sich, je nachdem, was wir irgendwo motorisch tun. Also wenn wir etwas Neues lernen, wenn wir jonglieren oder wenn wir Geige spielen und, dann haben wir wirklich tatsächlich andere Netzwerke im Gehirn und andere kortikale Bereiche, die einfach wachsen. Also sehr erstaunlich. Aber nicht nur das, heute wissen wir sogar schon, dass je nach Gedankenmuster sich tatsächlich neue Strukturen bilden. Und das war für mich schon sehr eindrücklich. Das hatte nachher auch einen Einfluss, wie möchte ich denken über mich selbst zuerst einmal, und ich möchte meinem Gehirn auch etwas Gutes tun und das Gehirn hört in dem Sinne mit darauf, wie ich eben denke, wie ich Sachen angehe und aber auch, wie ich über die Welt denke. Und mit welcher Haltung ich etwas angehe, das ist so ein Gamechanger. Und das hinterlässt tatsächlich physisch Spuren in meinem Gehirn. Und deshalb, also ich bin sehr Fan vom Gehirn. Ich kann auch sagen, das ganze Thema Emotionen, wie stark das veranlagt ist. Also man kann irgendwo Emotionen nicht auslagern. Auch gerade jetzt beim Thema, das wir heute miteinander anschauen, das ist natürlich so. Das ist so sensitiv. Wir können das nicht einfach nur auf dieser Verstandesebene anschauen. Das würde nicht funktionieren. Und ich finde es toll, wie das Gehirn so multifaktoriell aufgebaut ist und eben alle verschiedenen Bereiche mit inkludiert. Und da sage ich jetzt mal, dass das Thema Use it or lose it, hört man so das Übliche. Es ist tatsächlich so, das, was wir eben trainieren, das wird gestärkt. Das, was wir nicht tun, das bildet sich ein bisschen zurück. Und ich sage jetzt mal, digitale Medien, das ist auch meine Mitgründerkollegin Barbara Studer, das sagen wir immer mal wieder, wenn wir von digitalen Medien sprechen, dann ist es wie Hirntraining einfach in die falsche Richtung.
Okay.
Weil ja, einfach das Gehirn passt sich dann da halt irgendwo diesen Strukturen an, was nicht sehr förderlich ist.
Okay, da steigen wir nachher nochmal in der Tiefe drauf
Ja.
ein. Also, ja, Wahnsinn, ne? Also, bevor wir auch über die Risiken sprechen, lass uns mal verstehen, wie das Gehirn eigentlich funktioniert. Also, ich finde es immer wieder faszinierend zu erleben, wie sich das Gehirn gerade bei Kindern und Jugendlichen entwickelt, wie viele Versuche es manchmal braucht, um bestimmte Sachen wie Laufen, Klavierspielen oder Geigspielen, du hast es erwähnt, oder Rechnen zu beherrschen. Was passiert da eigentlich im Kopf gerade in dem Zeitraum von dem Kleinkind bis zum jungen Erwachsenenalter? Was ist da so wesentlich?
Oh,
Und
das
hört
ist
das
eine
irgendwann
gute
auf?
Frage.
Also ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter. Habe ich noch
Ja.
Chance, mich weiterzuentwickeln?
Also das, was du jetzt gerade machst, ist absolutes Hirntraining. Unsere Gehirne synchronisieren sich auch gerade miteinander, weil wir sind an einem ähnlichen Inhalt dran, wir haben ähnliche Ziele und da float sowieso ein bisschen, dann
Ja.
synchronisieren sich tatsächlich unsere, wir werden auch mit einem Hormonschwall durch diese soziale Begegnung gerade unterstützt. Genau. Also auch die Neurotransmitter, wie auch immer. Also, ich kann so sagen, ich habe drei Kinder. Mein kleiner Bub, der ist 8 Monate und 3 und 4 Jahre sind meine älteren Kinder. Und bei meinem kleinen Buben, da passiert pro Minute mehrere Millionen neue Synapsenverbindungen. Genau.
Ach,
Also das ist
Wahnsinn.
unglaublich. Und sein Gehirn macht zurzeit noch 10% von seinem Körpergewicht aus. Bei uns sind es dann nur noch so 2%.
Okay.
Genau, also das Gehirn ist auch eigentlich, es besteht hauptsächlich aus Wasser, es hat und im Trockenzustand aus Fett. Deshalb sind eben auch so diese gesunden Fette sehr wichtig. Und dann, also es ist eine Riesenanzahl Neuronen, die sind schon sehr schnell so viel wie im Erwachsenenalter. Und dann erst so mit 3 fängt sich das Ganze an zurückzubilden. Wieder sehr, sehr sensible Phase insofern, weil dann wird mal gekürzt. Das Gehirn hätte ja die Möglichkeit, wir können im Himalaya auf die Welt kommen oder in der Wüste oder in den Büttnerbergen wie bei mir. Und das Gehirn passt sich dann automatisch an. Und nachher irgendwann merkt das Gehirn, okay, ich habe gewisse Veranlagungen, die braucht es gar nicht. Ich habe gewisse Sachen aufgebaut, die braucht es nicht. Und damit wir jetzt effizienter werden, und das ist definitiv auch eine Hauptaufgabe vom Gehirn, möglichst effizient zu sein, nicht Energie zu verlieren, dann wird ganz, ganz viel umstrukturiert und abgebaut, was eben nicht so effizient ist. Und das passiert, das wissen wir heutzutage, bis 25. Gewisse Studien deuten sogar auf 32 hin. Genau, also das Gehirn ist im Umbau und es gibt so ganz sensible Phasen und eben auch dazu gehört natürlich die Adoleszenz, die Pubertät dazu. Und zu deiner Frage, hört es dann irgendwann auf? Ja, also ist so ein bisschen, gibt verschiedene Herangehensweisen, wie man das anschauen kann. Also einerseits, nein, bis ins hohe Alter entstehen neue Neuronen. Also die Neurogenese, gerade so im Hippocampus, die ist wirklich bis zum letzten Atemzug. Aber es entstehen vor allem dort in diesem Bereich neue Neuronen, aber nicht mehr so stark wie halt zu Beginn. Und auch so diese Strukturen, die aufgebaut werden in der Kindheit, die sind sehr, sehr wichtig. Und später dann passieren eher so funktionelle Änderungen. Also, dass wir eben Informationen schneller geleitet werden durch diese Myelinschicht oder diese Rezeptoren, die auf- und abgebaut werden oder eben neue Synapsenverbindungen, die da entstehen. Aber so diese Grundstrukturen, dieses genau, das ist früh, das passiert früh und auch noch in der Adoleszenz. Deshalb ist es so ein wichtiges Zeitfenster. Das müssen wir unbedingt anschauen, weil da sind das diese grundlegenden Strukturen, die auch später so wichtig sind, die da gelegt
Das
werden.
heißt also, wenn ich etwas vielleicht auch ungewollt vernachlässige im Kindesalter, so etwas wie Bewegung oder Sozialisation, entwickelt sich das später weniger gut, richtig?
Also ich muss so sagen, also das Gehirn ist absolut fähig, sich auch noch im hohen Alter nochmals neu zu verdrahten, sage ich jetzt mal. Also wenn man sich fragt, soll ich jetzt irgendwie, jetzt bin ich 60, ich mag das nicht noch eine neue Sprache lernen oder nicht noch Snowboarden oder was auch immer, da würde ich immer sagen, go for it. Auch mit 70, mit 80 unbedingt sich Neues zutrauen. Das ist so, das ist wirklich Hirnmassage, Hirnhygiene und auch super Hirntraining. Und da, es braucht ein bisschen länger, bis sich das wieder neu verletzt hat. Man braucht immer, so, ich sage jeweils zwei Faktoren. Erstens Wille und dann dranbleiben. Und das andere ist einfach Zeit, weil diese neue Strukturierung braucht Zeit, gerade eben, es braucht länger Zeit, wenn es in einer anderen Struktur schon drin ist. Und es braucht viel, also für das Gehirn ist es einfacher, etwas Neues aufzubauen, als etwas anderes neu zu verdrahten. Das heißt, ja, es ist absolut möglich, auch noch im höheren Alter sich neue Sachen anzueignen oder auch darauf zu achten, eben für die mentale Gesundheit, was kann ich tun? Auch dann profitiert das Gehirn immer noch stark mit. Aber in der Jugendphase, die ist so zentral, die ist wirklich wichtig. Und wenn wir es effizienter machen wollen im Erwachsenenalter und weniger Hürden haben wollen, dann ist es wichtig, dass wir das in der Jugendphase anschauen.
Und dann vollumfänglich. Also, dass eben so etwas wie Kognition, Bewegung, Sozialisation und Ähnliches eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen. Also auch Interaktion mit Menschen natürlich, am besten live und in Farbe. Und anstatt über Medien, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber das verstehe ich so, ist dann halt das Wichtigste überhaupt, dass wir sozusagen die Grundvoraussetzung schaffen, überhaupt das Gehirn weiterentwickeln zu können.
Richtig, also auf eine gute Art und Weise weiterzuentwickeln. Absolut, du hast übrigens wunderbar diese Key-Faktoren aufgezählt. Es gibt noch vereinzelt vielleicht ein bisschen mehr, aber ja, wir bauen uns sozusagen wie ein Puffer auf.
Ja.
Für das Erwachsenenalter. Das ist übrigens spannend. Man hat jetzt Studien gemacht, KI-Gebrauch, und man hat tatsächlich gesehen, dass Erwachsene, die halt die Schulzeit durchgemacht haben ohne KI, jetzt wie so einen kognitiven Puffer haben. Von Wissensstrukturen, die da sind, von Anknüpfungspunkten, vom Vorwissen her, als halt als Jugendliche, die das nicht hatten.
Ja, da sprichst du einen ganz bunten Punkt an, also den ich auch unter ethischen und moralischen Gesichtspunkten halt aktuell sehr stark versuche zu verstehen oder besser zu verstehen. Gerade so die Frage, die hatte ich mir eigentlich für später auch aufgehoben noch, ob zum Beispiel jetzt gerade so die aktuelle Entwicklung im Bereich der künstlichen Intelligenz eventuell die nächste Generation negativ beeinflussen kann, weil sie eben nicht mehr so in die Lage versetzt werden, selbst zu denken oder konzipieren oder strukturiert zu denken oder, weil eben technische Hilfsmittel das übernehmen.
Richtig, also das ist ja auch so dieses Cognitive Offloading. Man kommt gar nicht selbst in diesen Prozess. Es geht mir jetzt auch nicht darin zu sagen, okay, KI kann nie hilfreich sein. Aber
absolut,
das Problem ist halt,
genau.
Aber das Problem ist halt, wenn man sehr schnell, gerade in der Jugendphase, wo man sensibel ist und man versucht, den geringsten Weg, oder plus das Gehirn möchte eben auch effizient sein. Und bevor man in dieses eigene Denken reinkommt, lagert man es aus. Und dann auch das ganze Fehler machen, das ist so wichtig für das Gehirn, dass wir lernen, Fehler zu machen. Da ist eine riesen Aktivierung im Gehirn. Also wenn wir nur belohnen und bestätigen, dann ist es minimal aktiv im Vergleich zum Fehler machen und daraus lernen, oder? Und auch dieser Bereich wird vernachlässigt. Plus das ganze Thema, also heutzutage wird ja KI hauptsächlich nicht mal mehr genutzt, um irgendwie Sachen zu generieren, sondern eben vor allem Life-Coaching. Wie kann ich etwas angehen? Ich bin irgendwie verliebt, was kann ich machen, damit der jetzt auch oder was auch immer. Und es ist, ich sage jetzt, da gibt es auch Stärken davon, ja, wenn man, bevor man einsam ist oder wenn man keinen Therapieplatz hat, das ist ja auch ein großer Schmerz. Kann natürlich auch helfen, aber man gewöhnt sich dann nachher an dieses Unmittelbare und man fängt an, weniger mit realen Personen zu sprechen und man verlernt dann auch ein bisschen dieses Streiten. Bei KI sagt immer, ja, sehr gerne mache ich das ja selbstverständlich, ja, danke vielmals. Also, und eigentlich wäre auch rein neurologisch, wir sind angewiesen auf Reibung, wir sind angewiesen auf, um uns weiterzuentwickeln, neue Netzwerke zu bilden, da brauchen wir Anregung von außen, die eben nicht dem entspricht, was wir immer gerne hätten.
Ja, also da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Vor allen Dingen also auch, wir werden ja auch geprägt durch die Erfahrung, die wir halt machen, auch im Streit halt, ne? Oder wie wir, was ist für uns der beste Weg, wie wir Konflikte lösen können? Oder wann fühle ich mich am besten, ne? Dass man eben, das kann man auch nur dann sagen, wenn man eben auch vielleicht mal die negativen Seiten erlebt hat.
Richtig.
Ja, ganz wichtiger Punkt. Ja, Wahnsinn. Ja, okay. Nehmen wir jetzt mal das Smartphone mit in unser Gespräch. Also wir haben jetzt gerade gelernt, eine Bewegung, freies Spiel, Kommunikation, Berührung, Kognition, alles ist wichtig für die Entwicklung, gerade im Kinder- und Jugendalter. Und viele Kinder und vor allem auch Jugendliche nutzen das Smartphone ja sehr, sehr intensiv. Social Media und Online-Gaming sind aktuell die wesentlichsten Inhalte und das Wichtigste sehr wichtig für Jugendliche. Und was passiert im Gehirn, wenn Kinder oder Jugendliche, gerade vielleicht, gehen wir jetzt mal auf Social Media ein, weil es ja halt so viele Aspekte beleuchtet, wenn Kinder und Jugendliche eben Social Media nutzen? Was passiert da genau?
Also es passiert ganz viel Verschiedenes. Es gibt kurzfristige Effekte, es gibt langfristige Effekte. Also kurzfristig natürlich, gerade bei Social Media, dann haben wir ja werden wir durch diese Algorithmen bedient und die wurden ja inklusive mit Neurowissenschaftlern zusammen entwickelt, weil das ist das Ziel von Social Media, uns möglichst lange mit auch Werbematerialien zu bedienen. Da kann man ja Geld verdienen. Und damit das passiert, damit wir möglichst lange draufbleiben und auch möglichst viel klicken, gibt es solche sogenannte intermediierende Belohnungen. Und das sind Belohnungen, die passieren nicht jedes Mal, also nicht bei jedem Wisch kommt etwas, das wir jetzt super cool finden, aber so die Erwartungshaltung, jedes Mal, wenn die Erwartungshaltung von uns gebrochen wird, springt das Gehirn, also dieses dopaminerge System, an. Also diesem Nucleus accumbens, der ist so ein Pümpchen, da kommen dann diese Dopaminschwalle raus und das ist spannend, das könnte mehr sein. Und vielleicht muss ich ein bisschen länger draufbleiben und dann kommt wieder etwas. Und das Gemeine ist, oder es zielt eigentlich immer auf dieses limbische System, das ist unsere unsere Emotionsstrukturen, die sind ganz, ganz tief im Gehirn. Und wir vergessen dann dabei die Zeit, weil der Präfrontalkortex, das ist so ein bisschen, sag jetzt mal, der Manager, der kontrolliert, der organisiert, der hat so ein bisschen die Zeit im Griff, der sagt auch mal Stopp. Und der ist da ein bisschen gehemmter, weil eben man ist, und da sind sich alle Neurowissenschaftler einig, man ist in so einem sogenannten Suchtsystem. Und das Suchtsystem langfristig heißt, dass desto länger ich auf Social Media bin und desto mehr ich da konsumiere, und ich muss vielleicht Klammer auf, das komme ich danach, der Inhalt ist schon auch wichtig, was mache ich und was nicht auf Social Media, aber jetzt mal generell, desto mehr Social Media Zeit, desto eher werden dann Dopamin, also das Gehirnsystem, das sucht wieder Balance. Da kommt ganz, ganz viel Dopamin, oder? Und dann sagt es, jetzt muss ich da anfangen, Dopaminrezeptoren abzubauen, sonst komme ich nicht mehr in diese Balance rein, oder? Und das Problem ist, oder auch die wir haben, sind weniger sensibel. Und dann, damit dieser Dopaminschwall nicht mehr zu stark wirkt, was passiert im Suchtsystem natürlich, in diesem mesolimbischen dopaminären System, kommt nachher dazu, dass die Realität viel fader und langweiliger aussieht. Also eigentlich reale Belohnungen, die super werden für unser Gehirn. Eben wie du hast angesprochen, Bewegung, reale Kontakte, Natur, Musik. Das werden super Belohnungsmechanismen, aber die wirken dann irgendwie nicht mehr so toll. Das ganze Leben wird ein bisschen fader, ein bisschen grauer, sage ich jetzt mal. Eben einfach, weil das Suchtsystem hat sich so ein bisschen spezialisiert auf diese Überstimulation, auf diese Reizflut. Und es funktioniert dann einfach, es fängt sich eben, wie gesagt, Hirntraining in die falsche Richtung.
Ach, das ist ja Wahnsinn. Das heißt also, mein Gehirn ist gar nicht mehr so willig, normale Sachen aufzunehmen, sondern das Verlangen wird größer, zum Beispiel eben Social Media nutzen zu müssen.
Ja, absolut, genau. Das Gemeine ist ein bisschen, die Inhalte, die Ziele eben auch, die sind immer emotional verknüpft. Und die werden dann auch durch die Algorithmen spezialisiert auf das, was ich eben irgendwo spannend finde. Und desto eher eben, wie du schon bereits gesagt hast, da kommt es auf Neugier oder was könnte das noch sein und so. Und es ist alles so in diesem, in Anführungszeichen, geschützten Raum. Ich kann machen, was ich will. Es ist, da schaut mir niemand rein. Und explorieren ist ja sehr, sehr gut in der Jugendphase. Aber wenn wir anfangen zu explorieren in einer Realität, die uns bedient mit, mit einfach, wo es darum geht, dass einfach ich möglichst lange auf etwas bin, da geht es ja nicht darum, mich zu stärken, dann wird das gefährlich. Und da kann ich auch sagen, für die Eltern finde ich das immer wieder erstaunlich. Ich meine, ich auch mit Kleinkindern, ich erkläre denen automatisch meinen Kleinkindern, ja, da ist die Straße, das ist gefährlich. Oder da bei diesem Spielplatz musst du aufpassen, nicht zu hoch klettern etc. Aber wenn es um die digitale Welt geht, da bin ich so, da bekommt man irgendwie ein Handy hereingedrückt und fertig.
Ja, das ist auch immer so unser Leitgedanke. Also uns Eltern betrifft das ja ganz stark, dass wir halt unsere Kinder schützen wollen. Das machen wir genauso auf dem Kinderspielplatz oder im Straßenverkehr ganz besonders, weil wir auch schon wissen, welche Risiken dort herrschen. Und eben, wir sind uns nicht bewusst über die Risiken im digitalen Raum. Ne? Und
absolut.
Deswegen auch hier nochmal ganz kurz die Erklärung, was wir unter Algorithmen verstehen. Das sind mathematische Grundprinzipien, die angewendet werden auf Basis von Statistik, die im Hintergrund eines sozialen Mediums wie TikTok oder Instagram oder ähnliches laufen und dann erkennen können, wofür ich mich als Anwender oder Anwenderin interessiere. Und das wird mir dann halt häufiger ausgespielt, wenn ich sozusagen besonders darauf reagiere, wie zum Beispiel länger schaue oder teile oder like oder ähnliches. Und dann weiß der Algorithmus sozusagen im Hintergrund, was ich gut finde und was nicht. Und da werden immer nicht regelmäßig, sondern eher unregelmäßig, aber immer wieder halt Inhalte ausgespielt, die mir halt gefallen. Und da macht sich das Gehirn eben bemerkbar und sagt, ja, das ist schön, was ich gerade so sehe. Und schau weiter. Und lässt mich dann eher so am sozialen Medium einfach dann hängen.
Genau, richtig, ja.
Maria, gehen wir nochmal ein kurzes Stückchen zurück. Jetzt haben wir ja schon die Suchtkomponente durch Social Media angesprochen. Und wir erleben in unseren Workshops häufig mit den Kindern und Jugendlichen immer mehr Menschen, denen es einfach nicht gut zu gehen scheint aufgrund von einem erhöhten Konsum von Social Media und dass sie eben auch einfach viele schlimme Bilder sehen, die sie gar nicht sehen wollen. Ab wann wird Medienkonsum für Kinder und Jugendliche noch problematischer? Also welche Auswirkungen kann ein zu hoher Social Media Konsum haben auf Konzentration, Schlaf, Emotionsregulierung oder auch den Selbstwert? Was sind so deine Erkenntnisse?
Also genau wie du es ansprichst, das ist ja sehr multifaktoriell. Also es zielt auf ganz viele verschiedene Bereiche ab, die eben der Jugendphase eben so wichtig sind. Die ganze Identitätsentwicklung. Und man kann sagen, es gibt dieses Mismatch-Modell rein neurologisch, also der Präfrontalkortex, dieser Manager, der in die Zukunft schaut, der eben abwiegt, der auch mal hemmt und reguliert, der ist ein bisschen im Umbau, in der Umstrukturierung und das limbische System, dieses Emotionszentrum ist extrem hochgefahren, also deshalb Mismatch. Und ein typisches Beispiel, ich finde es irgendwie noch schön, das hat mein Professor früher schon gesagt, der Präfrontalkortex ist eigentlich, also die Eltern sind der Präfrontalkortex ihrer Jugendlichen während der Pubertät. Also so, weil die müssen diese Funktionen dann einnehmen, weil die halt nicht gleichermaßen hochgefahren sind. Ganz kurzes Beispiel, wenn Taylor Swift vorbeifährt bei den Jugendlichen, fangen die meistens an zu kreischen, weil da kommt halt der Präfrontalkortex nicht im Zug und sagt, huch, ist zwar Taylor Swift, aber okay, ich beruhige mich jetzt wieder und ich sage jetzt nichts. Bei uns, keine Ahnung, wenn George Clooney vorbei, wir fangen nicht an zu kreischen, der Präfrontalkortex ist halt aktiv, oder? Und dieser Mismatch wird ein bisschen, also ja, wird ausgenutzt insofern, oder wenn wir wie du sagst, auf Social Media, wenn wir uns vergleichen. Vergleiche sind sehr, sehr wichtig. Auch Risikoverhalten ausprobieren. Also nicht umsonst passieren 300% der Unfälle im Jugendalter. Und bei Social Media, da geht es genau um dieses Vergleichen. Und vor allem um das normative und nicht das formative Vergleichen. Also wir vergleichen uns die ganze Zeit mit anderen. Wir bekommen eine Realität zugespielt, die es nicht gibt. Und bei Jugendlichen, die meisten, wenn man sie fragt, ja, die wissen das. Die sagen, ja, das ist ja nicht real, ich weiß es oder so. Und doch unterbewusst wird so viel verarbeitet, dass wir selbst nicht beeinflussen können. Du sagst, was sind so die Hauptfaktoren? Also ja, absolut. Schlafmangel, da kommt das ganze Thema nur mit Melatonin. Eigentlich würde das Gehirn es lieben, vor dem Schlafen mal nicht dauernd mit Informationen zu, ich sage jetzt mal fast provokant, gemüllt zu werden. Und auch beim Morgen, man hat gesehen, am Morgen wird wieder direkt von allen das Handy als erstes gezückt. Und eigentlich während dem Schlafen, man kann sich das so vorstellen, passiert ganz viel Reinigung und Tiefenstrukturen, die da vernetzt werden, konsolidiert werden. Das ist extrem wichtig. Und sogar eben diese Liquorräume im Gehirn werden um 15% größer, um Abfallprodukte abzutransportieren. Also wenn wir aufstehen, hätten wir ein perfekt reingewaschenes Hirn. Und dann stehen wir auf, haben dieses super reingewaschene Hirn und dann kommt wieder BÄM, ganz, ganz viele Informationen. Der Präfrontalkortex muss wieder extrem hochgefahren werden, wieder managen, was ist wichtig, was nicht. Und das ist alles immer Energie. Und diese Energie haben wir automatisch für andere Sachen nicht mehr. Dass wir uns selbst regulieren können, damit wir uns selbst wahrnehmen können, damit wir irgendwo eben auch darauf achten können, was tut mir gut, was nicht. Damit wir nicht so in einem Hamsterrad drin sind, sondern immer wieder in diese Meta-Ebene kommen und sagen, okay, was kann ich meinem Gehirn Gutes tun? anstatt eben einfach bespielt zu werden vom Handy. Man kann auch ein bisschen provokant sagen, okay, wer kontrolliert was? Werden wir durch diese Bottom-up-Reize kontrolliert vom Handy? Oder steuern wir es top-down, unser Gehirn, was tut uns gut? Und sagen, okay, jetzt befasse ich mich mit dem Handy oder jetzt gehe ich auf Social Media für eine halbe Stunde, nachher ist der Timer vorbei und dann mache ich wieder etwas anderes. Also das wäre eigentlich das Ziel, damit wir wieder den Lead haben und die Leiter sind von unseren metallen Ressourcen.
Ja.
Genau.
Ja, das ist eine echt große Herausforderung. Und das sehen ja auch viele Eltern. Die sprechen ja uns auch häufig an und sagen, hier, Helen, mein Kind ist andauernd nur noch online und ich komme gar nicht mehr dazwischen. Oder wir Eltern finden gar nicht mehr statt oder es kommt zu Konflikten. Und kann ich total nachvollziehen. Und was kannst du denn Eltern mit auf den Weg geben, was sie schon früh beachten sollten und wie sie in dem ganzen Dschungel hier gerade, auch was Handynutzung und Social Media und Gaming und so etwas angeht, was kannst du den Eltern mitgeben, worauf sie ganz besonders achten sollten? Weil ich kann auch häufig den totalen Konflikt ja auch verstehen. Ne? Also auf der einen Seite wollen wir unseren Kindern einiges erlauben, damit sie auch mitschwimmen können, weil alle anderen Kinder haben ja auch ein Smartphone. Ne? Deswegen, ich bin ja immer noch der Meinung, dass das alles viel zu früh stattfindet. Und auf der anderen Seite müssen wir unsere Kinder ja auch schützen. Und was empfiehlst du uns?
Hey, wow, also das finde ich so toll, überhaupt diese Frage. Also über allem steht immer Beziehung. Also bevor wir regulieren, sollen wir immer in Beziehung bleiben. Das ist sehr, sehr wichtig. Und auch über allem steht, finde ich immer so, wir Eltern sind eben auch Menschen. Wir haben auch unsere Grenzen. Wir machen auch Fehler. Und auch das ist einfach eine Realität und die darf sein. Und es geht da in dem Sinne nicht ums Vergleichen, eben auch bei uns Eltern nicht. Wichtig finde ich eben dieser Beziehungsaspekt und andererseits, dass wir uns auch auf diese Realität der Jugendlichen einlassen. Sie eben nicht einfach so, hier ist das Handy und jetzt mach, sondern sie begleiten darin, auch die Inhalte mit ihnen anschauen und auch ein bisschen wissen, okay, mit was werden sie denn da bespielt? Und ich würde wirklich sagen, ihr macht es dem Gehirn einfacher, wenn wir von außen eben als Eltern den Präfrontalkortex sind von ihnen. Das heißt, wir regulieren, wir machen klare Grenzen und da wird zuerst ganz sicher rebelliert werden. Das ist absolut klar. Und Grenzen testen gehört übrigens auch dazu, zu diesem Entwicklungsprozess. Also das ist etwas völlig Natürliches, das darf sein. Auch wenn wir sagen, okay, jetzt gehen wir in die Natur und sie möchten lieber zu Hause gamen. Das ist ein natürlicher Mechanismus, aber da wirklich konsequent zu bleiben. Also da nicht nachgeben, ich sage jetzt mal, der Beziehung zuliebe, sondern da wirklich auch an die Gehirne denken. Ich finde es auch schön, wenn man mit den Jugendlichen auch Augenhöhe sprechen kann, hey, was passiert genau in deinem Gehirn? Irgendwo, also das machen wir immer wieder über diesen Aspekt. Es geht nicht darum, uns einfach so aufzuspielen und zu sagen, na, du darfst nicht, sondern es geht uns um dein Wohl. Und es gibt sicher immer die Phase, wo man am Anfang, wenn man eine neue Grenze einführt, dass das sehr schwierig ist und mühsam und ich will doch nicht, aber desto klarer die ist und desto schneller kann man sich daran gewöhnen. Und ich bin bei dir, wenn es darum geht, wie schnell führen wir digitale Medien ein und dann gehört halt einfach Social Media, Pornografie etc., all das Ganze dazu. Ich finde eigentlich, das Gehirn der Kinder und Jugendlichen sollte möglichst lang geschützt werden. Und wenn digitale Medien, dann wirklich sehr reguliert und mit einem Timer, auch damit das ganze Multitasking nicht anfängt, damit wir nicht diese Suchtsysteme bespielen und ganz viele Alternativen bieten. Das ist auch so, verschiedene Studien haben gezeigt, der Effekt von digitalen Medien direkt auf die mentale Gesundheit ist immer so ein bisschen umfragt. Also so ein bisschen, es gibt da verschiedene Einflussfaktoren, es ist auch nicht so einfach, aber grundsätzlich kann man sagen, desto mehr Zeit, desto schlechter die mentale Gesundheit. Das ist wirklich so. Auf der anderen Seite, man hat dann versucht, okay, wie kommt diese Effekte zustande? Und einer ist sicher auch diese Verdrängungshypothese. Also desto mehr Zeit an digitalen Medien, desto weniger Zeit in der Natur, desto weniger Zeit in realen Freundschaften, desto weniger Zeit mit Bewegung und Musik und mit einem Instrument lernen. Und das wären eben auch Puffermechanismen. Das wären so wichtige Ressourcen, dass die bespielt werden und dass die aktiviert werden und eingeübt werden. Und wenn das nicht passiert, dann sind wir einfach mehr in diesem Suchtsystem. Und deshalb plädiere ich sehr bei den Eltern auch, und das würde ich bei meinen Kindern übrigens auch so machen, so spät wie möglich.
Aha.
Und auch ein bisschen, hey, du bist eigentlich, mein Jugendlicher ist ein bisschen ein Superhero, wenn er eben noch nicht ein Handy hat. Und es ist spannend, ich bei meinen 17-jährigen Jugendlichen, wenn ich die frage, ja, wo würde denn ihr die Grenze ziehen? Jetzt im Rückblick. Und die würden alle sagen, später. Also das kam absolut, das konnte man auch übrigens messen. Im Nachhinein sagen die, ja, das war gut, dass ich lange nicht auf Social Media aktiv war. Das war gut, dass ich das nicht genutzt habe. Und ich wäre noch, also bei mir in der Klasse war es so, dass alle sagten, ich wäre eigentlich strenger gewesen als meine Eltern.
Ja, das ist der Wahnsinn. Ja, das ist wirklich krass. Ach, Mensch, da sprichst du ganz viele Punkte an, die so wichtig sind. Ich hatte das letztens auch bei da haben wir so Medien-Scouts ausgebildet, die waren alle so um die 16 Jahre alt und wir sind mit denen eine Suchtstudie durchgegangen, wo es darum ging, dass eben viele Jugendliche so knapp 4 Stunden pro Tag im Durchschnitt Social Media nutzen in deren Alter und dann haben wir das mit denen mal diskutiert und alle sagten, und bei uns ist es mehr. Also wir nutzen Social Media 6 bis 8 Stunden am Tag und sie waren alle nicht glücklich damit, ne? Weil sie sagten, es kommt, die normale Freundschaft kommt zu kurz, das Familienleben und so weiter und deswegen ist es so wichtig und auch den Punkt, den du angesprochen hast, mit der Vielfältigkeit auch in den Aktionen, die man ausüben kann. Also es heißt ja nicht, dass unbedingt vielleicht alles verboten sein muss, wenn es zum Beispiel auch begleitet stattfindet und manchen Eltern ist es wichtig, dass eben die Kinder schon früh die Digitalisierung kennenlernen. Wenn das unbedingt so sein muss, kann man ja auch aktive Sachen damit machen. Ne? Und eben nicht diesen passiven Gebrauch von Social Media oder
Genau, richtig.
Online-Gaming.
Ja, du sprichst da dieses Studieren, ja.
Ja, und auch so, dass man auch das dann eben zeitlich begrenzt, das finde ich wichtig. Ne? Und wir haben das eben, das auch bei uns in der Familie dann gehabt. Ne? Es war irgendwann mal war auch Chatten und Ähnliches erlaubt, wenn auch Musik gemacht worden ist, Sport gemacht worden ist, zur Schule gegangen, gewaschen,
Genau,
mit Kindern
ja.
gespielt haben und so weiter. Wenn das alles erfüllt war, hatten wir ein gutes, gleichbleibendes Niveau. Und fällt aber eins runter aufgrund von zu viel Social Media oder zu viel Smartphone-Nutzung oder, dann gab es halt Diskussionen. Und ich finde, das ist wichtig. In die Diskussion müssen wir auch einigen und genauso argumentieren, wie du es auch gesagt hast, dass man einfach auch begründet, warum es einem so wichtig ist, dass man eben bestimmte Sachen reguliert. Ne? Weil sie eben nicht gesund sind. Und
Genau, richtig.
das machen wir mit anderen Themen ja auch. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir Eltern ruhig den Mut haben dürfen, da auch strenger zu sein. Und genau, weil auch du ja, das fand ich auch nochmal sehr wichtig, gesagt hast, dass die Kinder das ja auch austesten. Ne? Sie wollen ihre Grenzen erweitern
Ja.
und dafür kämpfen. Und da müssen wir mitziehen, finde ich. Das ist halt ganz, ganz wichtig.
Ja, absolut.
Ja.
Hey, also, du sprichst mir aus dem Herzen auch diese. Das ist ja noch das Gemeine, oder das, was du gesagt hast, was wir auf Social Media machen, ist auch extrem relevant. Wenn wir selbst etwas generieren, selbst etwas entwickeln, ein eigenes Video schneiden oder was auch immer, das hat ja auch etwas Gestalterisches, was das Gehirn ja auch gerne hat. Also es ist ja nicht,
Genau,
dass
ja.
alles schlecht ist, aber eben da kann es nachher sein, dass da irgendwie wenig liken und dann löscht man es wieder. Oder
Ja.
dann hat man irgendwelche Hemmungen oder diffusen Ängste und dann lässt man es wieder, obwohl eigentlich, wenn, dass dieses, ich sage jetzt mal, Doomscrolling, das ist das Schwierige. Das Brain Rot, das Oxford Wort des Jahres 2024 war das, genau. Also
Ja.
das eben einfach stundenlang da drauf sein, ohne etwas Aktives zu machen.
Ja, das ist Wahnsinn, ne? Also vielleicht so zum Abschluss noch eine Frage, vielleicht auch etwas philosophischer Natur. Was sollten wir in 10 Jahren rückblickend richtig gemacht haben? Was denkst du?
Hey, das ist eine spannende Frage. Ich wurde das auch da bei der Brain Health Tagung wurde ich das Gleiche gefragt. So.
Okay.
Also mir ist es auch, und auch uns bei Hirncoach, uns ist es so ein Anliegen aufzuklären. Weil sonst denkt man manchmal vielleicht so, okay, vielleicht, ach, ich bin einfach die Strenge, das ist nicht mehr realistisch oder das passt nicht mehr in die Zeit. Und das A und O ist Aufklärung, damit man wirklich weiß, hey, was passiert da? Ich sage jetzt mal, was tue ich auch ein bisschen meinem Gehirn überhaupt an oder dem Gehirn von meinen Kindern? Und eben, es geht nicht einfach, der Buhmann zu sein immer oder digitale Medien, Hände weg oder so, sondern einfach wirklich überlegt und aufgeklärt. Und auch der ganze Medienkompetenz. Also wenn man immer sagt, ja, okay, für die Medienkompetenz braucht es viel Erfahrung, ja, aber es braucht nicht Doomscrolling. Also das ist wie so, das ist kein Argument dafür. Und ich glaube, im Nachhinein, in 10 Jahren, würden wir sagen, mehr regulieren. Also wir hätten mehr regulieren müssen, auch auf Schulebene, auch in Elternberatung. Und das sind ja auch, da sieht man jetzt ja schon viele Tendenzen mit vielen verschiedenen Ländern, die auch da wieder zurückgekehrt sind. Australien natürlich oder Social Media Verbot. Ich glaube nicht, dass irgendwie das dann irgendwie als nicht fortschrittlich wahrgenommen wird im Nachhinein, sondern wirklich, nein, wir schützen die mentalen Ressourcen und den mentalen Aufbau, sage ich mal, diese Netzwerke in der Jugend. Und es geht nicht um Verbieten, sondern einfach um Schützen. Genau. Oder auch nicht verbieten, sondern hey, wir bauen da andere Netzwerke ja dann auch auf. Und das ist ja super. Auf die können wir dann zurückgreifen. Das hängt auch lang Leben, also das hat auch Konsequenzen auf unser ganzes Leben danach. Und wir möchten ja eine gesunde neue Generation.
Ja,
Dann müssen
absolut.
wir auch ein bisschen da eben auch Präfrontalkortex-Funktionen übernehmen und sagen, hey, wir schauen in die Zukunft, ihr könnt es noch nicht gleichermaßen wahrnehmen, der Präfrontalkortex ist noch nicht ganz ausgereift, aber wir haben den und wir möchten euch schützen und euch in die Hand nehmen, ja.
Ja, super. Ja, das finde ich gut. Ne? Aufklärung, überlegt und die mentalen Ressourcen unserer Kinder schützen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja, danke schön. Wir sind jetzt hier am Ende unseres Podcasts angekommen. Und schön, dass ihr alle dabei wart und mitgehört habt. Maria, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine ganze Information, die du uns gegeben hast. Ich danke dir sehr herzlich für euer Engagement bei Hirncoach, dass ihr uns Erwachsenen und auch die Kinder und Jugendlichen an die Hand nehmt und dass wir einfach schlauer und klüger werden, auch in der Regulierung unseres Lebens. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Das war wirklich wunderbar.
Also ich kann das nur zurückgeben. Danke, danke vielmals für die wunderbare Einladung. Genau, und ja, ihr hört sicher noch von uns. Also das ist unser Ziel auch da in Deutschland.
Ja, wunderbar, sehr schön. Ja, prima. Dann halten wir auch die Hörerschaft auf dem Laufenden darüber. Das machen wir sehr gerne. Und genau, vielen Dank, dass ihr alle mitgehört habt. Und falls euch der Podcast gefallen hat, lasst uns gerne 5 Sterne da. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss.
Ciao.